Radio vom Chaos Computer Club Ulm. Dev Radio ist am Mikrofon. Wieder Dev Radio hier zu Dev Radio.
Hallo und herzlich willkommen zu Dev Radio, eure Radiosendung / Podcast des Chaos Computer Club Ulm. Falls ihr zufällig an diese Sendung gelangt seid, erreicht uns im Internet unter ulm.ccc.de/dev/radio oder die kurze URL devradio.de. Ich habe eine Meldung aus Heise aufbearbeitet, die ich euch heute näher bringen möchte. Die Meldung stammt vom Februar 2014 und lautet folgendermaßen: SystemD ist Gewinner einer seit Samstagabend laufenden Abstimmung, in der das Debian Technical Committee über das Standard-Init-System für Debian 8, aka Jesse, abgestimmt hat. Am Ende der Abstimmung waren sowohl SystemD und Upstart. Teil der Schwarzmenge, über die das Gremium die Sieger solcher Abstimmungen bestimmt. Bei solch einem PAD darf der Vorsitzende des Gremiums die Entscheidung treffen. Die Möglichkeit hat Dale Garby wahrgenommen und das SystemD zum Init-System gekürt, das Debian 8 in Gang bringen soll. Die Links zur Meldung werdet ihr nachher in den Shownotes finden. Um die Meldung zu zerlegen, habe ich folgende Teilbereiche identifiziert. Wir müssen über SystemD und seine Funktion als Init-System reden. Wir müssen über die Kommunikation der Leute, die an SystemD beteiligt sind, reden, das Debian Technical Community Committee erklären, die Art, wie Abstimmungen innerhalb der Debian Developer Gemeinschaft laufen, die Debian Developer, die seitdem aus dem Projekt ausgestiegen sind und deren Gründe, die Debian General Resolution und deren Optionen, die Art, wie ein Präferenzwahlsystem arbeitet, das Ergebnis der Developer-Befragung und des Präferenzwahlsystems, meine persönliche Entscheidung und weiterführende Stichworte. Auf geht's! Kapitel 2 SystemD. Im Chaos Computer Club Ulm gab es im November einen Vortrag von Björn Wiedersheim über Init-Systeme und im speziellen SystemD. Ich versuche jetzt eine ganz winzige Zusammenfassung der technischen Seite zu geben, um mich später stärker auf die sozialen Aspekte konzentrieren zu können. Die Art, wie so ein System bootet, sagen wir mit Init-RD, ist, man hat irgendwo im Speicher ein lauffähiges System liegen, kopiert man den Arbeitsspeicher, entpackt man und voilà, man hat die lauffähige Sammlung grundlegender Programme eines Betriebssystems, also einen Kernel plus X. Und dieser startet jetzt einen Prozess und dieser eine Prozess wird sich hoffentlich darum kümmern, dass alle Sachen, die man laufen haben möchte, ins Leben kommen. Und zwar mindestens das erste Mal. Sachen, die man laufen haben möchte, können sein Dienste wie eine Netzwerkverwaltung. Also Netzwerkschnittstellen konfigurieren, wann kriege ich IP-Adressen. Das können auch Dienste sein wie eine grafische Oberfläche zu starten und einen Login-Prompt anzubieten oder in der nicht-grafischen Version Getty, um einen Login-Prompt auf einer nicht-grafischen Konsole zu bekommen. Das können Quota-Dienste sein, Message of the Day oder für Maschinen, die unbeaufsichtigt laufen, ein Webserver, HTTPD. Bei Debian 7 macht das nach aktuellem Stand ein System 5 Init-Klon. Und System 5 Init-Systeme sind ziemlich selten geworden, sondern es leben ganz viele Derivate davon. Bei Debian ist das ein Makefile-Style Concurrent Boot. Der kann grundlegend Abhängigkeiten identifizieren und er kann Dienste gleichzeitig starten. Wenn man sich über die Dienste hinaus mit etwas befassen möchte, dass Dienste, die sterben, wieder zum Leben kommen oder dass Dienste, die häufig nachgefragt werden, mehrere Instanzen spawnen, dann muss man sich mit weiterführender Software befassen, die sich um die Lebensverwaltung von Diensten kümmert. Eine der ursprünglichen Ideen stammt von Daniel Julius Bernstein mit der Software namens Daemon Tools, die zu seiner Zeit noch ziemlich zusammengehackt wurde. Und das ist mittlerweile in mehreren Iterationen in Software-Suiten wie beispielsweise Scarnets S6 gegipfelt. Was ein Init-System wirklich leisten muss, ob es darum geht, Dienste einmalig zu starten oder nur ein rudimentäres System hochzufahren, das ist umstritten. Wo genau liegt es eigentlich das Problem bei Systemd? Kapitel 3. Das böse Blut. Ich zitiere jetzt Übersetzungen aus Björns Vortrag und die sind erstens nicht vollständig und nicht akkurat übersetzt und sie sind auch nicht vollumfänglich. Also versucht weitere Quellen einzuziehen. Linus Torvalds hat einen generell sehr rauen Kommunikationsstil. Er würde jedem sagen, du Arschloch, halt die Fresse, du hast davon nichts eine Ahnung. Für diesen Kommunikationsstil ist er schon von etlichen Leuten gerügt worden und seine Entgegnung darauf war, man muss Leute anflaumen, damit in ihren Köpfen das Problem in der Schärfe entsteht, mit der man auch möchte, dass sie es verstanden haben. Des Weiteren werfe ich neben Linus Torvalds, dem führenden Maintainer des Linux-Kernels, noch ein paar weitere Namen ins Spiel. Das sind Lennart Pöttering und Kai Sievers, zwei Köpfe, die man öffentlich sieht für die Entwicklung von Systemd, und Craig Kroah-Hartmann, ein hochrangiger Linux-Kernel-Entwickler, kümmert sich hauptsächlich um Treiber. Was ist in der Kommunikation zwischen diesen Leuten in der Vergangenheit passiert? Pöttering hat einen Bugreport aufgemacht mit der Beschwerde, wenn man das Befehl diskdump mit nur einem Byte lesen ausführt, kann man sich nicht darauf verlassen, dass es zu einem blockierenden Lesezugriff kommt. Daraufhin war Linus Torvalds Antwort, das ist ja eine absolut blöde Idee, warum sollte jemand versuchen, auch nur ein Byte zu lesen und jeder Vollidiot, der so dämlich ist, sollte zurückentwickelt und nachträglich abgetrieben werden. Eine andere Meldung stammt von Craig Kroah-Hartmann, der gesagt hat, wenn er in der Kommandozeile, mit der er seinen Kernel startet, den Parameter debug übergibt, dann müllt Systemd sein System derartig mit Logmeldungen zu, dass er gar nicht so kommt, seinen Kernel zu debuggen, sondern sein System vorher unter Last von Systemd zusammenbricht. Wenn euch jetzt fragt, was ist die Linux-Kommandozeile, die Kernel-Command-Line, wenn ihr im Bootmanager die Taste E drückt, bekommt ihr die Parameter, die beim Starten des Kernels mitgegeben werden. Da sollte üblicherweise der Name des Kernel-Images liegen, eventuell ein Init-RAMFS und vielleicht noch weitere Parameter wie grundlegende Grafikausgabe, VGA ist gleich, Debug-Meldungen setzen, andere Sachen. Wenn ihr ein System am Laufen habt, könnt ihr mit dem Befehl cut/proc/cmdline die Parameter aussuchen, auslesen, mit dem euer Kernel gestartet wurde. Okay, also Craig Rohrhartmann hat gemeint, wenn er den Kernel-Parameter debug übergibt, müllt Systemd sein System voll. Darauf kam die Antwort von Lennart Pöttering, ja, debug ist halt kein Kernel-Parameter und den lesen wir halt aus. Fertig. Kam die Antwort von Craig Rohrhartmann, ja, es war eigentlich eine schlechte Idee, dass wir dem Ganzen nicht einen Namespace gegeben haben, dass es für einen Kernel ist, aber eigentlich ist es nur für uns und das geht so nicht weiter. Kannst du irgendwie den Debug für deine Software generell regeln? Und die Diskussion ist dann weitergegipfelt, dass Pöttering darauf bestanden hat, den Parameter auslesen zu dürfen und es ging dann darum, dass Craig Rohrhartmann an Linus Torvalds einen Vorschlag gemacht hat, kümmern nicht eben mal die Kommandozeile patchen, das System die nicht mehr sieht. Und da war die Antwort von Torvalds, mach dir keine Sorgen, wenn ich so einen Idioten habe, der sich nicht mal um seine eigene Software kümmern kann, dann werde ich den seinen Scheiß auch auf lange Sicht nicht einreichen lassen. Das heißt, die Chance, dass der irgendwas kaputt macht, ist sowieso nicht gegeben. Ich möchte jetzt noch auf einen dritten Punkt der Gespräche zwischen diesen Leuten zurückkommen. Es geht um eine Befragung des Linux-Magazins Frankreich. Und zwar haben sie grob die Frage gestellt, ja, Systemd braucht jetzt so kernelspezifische Feature des Linux-Kernels. Das heißt, so Sachen wie GNU-Hort oder die ganzen BSD-Projekte bleiben alle auf der Strecke, weil sie diese Features nicht bieten können. Und daraufhin Pöttering so, ja, das ist richtig, aber sind wir doch mal ehrlich, Linux hat gewonnen und diese ganze Rest sind Spielzeugsysteme, die eigentlich keiner benutzt. Ich meine, nichts gegen Spielzeugsysteme, der Spaß, aber diese ganzen Minderheiten kann man eigentlich alle ignorieren. Jetzt könnt ihr euch vielleicht ein Bild darauf machen, warum die ganze Situation angefangen hat zu eskalieren. Ich werde nachher weitere Meinungen zitieren von Debian-Developern, die in eine andere Richtung gehen. Machen wir weiter mit Kapitel 4 des Debian Technical Committee. Das Debian Technical Committee entsteht aus der Debian-Satzung. Ich hoffe, das ist richtig übersetzt von Constitution und legt technische Richtlinien fest. Originaltext: Decide on any matter of technical policy, wenn die Developer sich streiten oder um eine Richtlinie bitten. Das Komitee besteht aus 6 bis 8 Leuten und wenn es weniger als 6 Leute werden, muss das Komitee zwangsaufgefüllt werden mit neuen Personen. Kommen wir mal zur ersten Debian General Resolution. Die war ziemlich bald nach der Heise-Meldung gewesen. Die war nämlich im Februar 2014 und es ging um die Frage, ich möchte kurz formulieren, es ging nicht um die General Resolution, sondern um die Abstimmung des Technical Komitees, in die sich der Heise-Meldung drauf bezogen wird. Und da ging es um die Frage, mit welchen Init-Systemen bringen wir Debian zum Laufen. Der aktuelle Standard wäre System 5 Init mit ein paar Modifikationen. Und es war halt die Frage, Upstart oder System D oder ein beliebiger dritter Kandidat. Und diesen Technical Committee waren ganz viele Leute von Canonical, die ein Upstart mitprogrammiert haben und ein paar Unterstützer für System D. Und so ist dieser Streit im glatten 4 zu 4 unentschieden ausgegangen. Und daraufhin hat der Vorsitzende des Komitees gesagt, Kraft meiner Entscheidungsfreiheit lege ich fest, System D wird das Standardsystem. Aber ich mache diese Entscheidung nicht so fest, sondern wenn es eine Debian General Resolution gibt und die Developer das Gegenteil entscheiden, dann werden wir dem uns fügen. Und so kam der erste Debian General Resolution Vorschlag mit dem ganz kurzen Kommentar, eine Diskussion bringt uns hier nicht weiter, lasst uns einfach abstimmen. Und das Ergebnis dieser ersten Abstimmung war, eine General Resolution ist nicht erforderlich. Wir haben bisher gelernt, dass es eine ehemals technische Diskussion gab über ein Startsystem, in Frage, welches Programm macht das für uns, für Debian, die wahrscheinlich ziemlich schnell von der technischen Seite eskaliert ist. Am Beispiel der gegenseitigen Weltvernehmung von Linus Torvalds und Lennart Poettering dargestellt. Und deswegen möchte ich jetzt mit Kapitel 6, Aussteiger und Gründen, auf den Schaden kommen, der in der Debian-Community bisher angerichtet worden ist. Also, aus dem Technical-Community haben hingeschmissen Ian Jackson mit der Begründung, dass jede Entscheidung, die er jetzt trifft, quasi nur eine Minderheit repräsentieren kann. Und damit ist er quasi im Technical Community falsch. Colin Watson hat hingeworfen. Russ Elbery war ein Maintainer und hat gemeint, dass Technical Community ist einfach viel zu politisch geladen und jede Entscheidung, die sie treffen, wird kritisch von allen Seiten zerpflückt. Und er will eigentlich nur Paketmanager sein und also Paketmaintainer sein und kein Manager. Und mittlerweile sieht das so aus, dass im Technical Community so viel Wert auf Politik legen muss, dass er gar nicht mehr zum Arbeiten kommt. Aber eigentlich ist er dazu da, Developer zu repräsentieren. Und Development macht er gerade überhaupt nicht. Und deswegen ist er in dieser Position vollkommen fehl am Platz. Und er sieht auch nicht, wie er die Situation ändern kann. Und deswegen macht er jetzt mit dem Rücktritt Platz für neue Leute in der Hoffnung, dass ein Frischling, der kommt, das Problem lösen können wird. Joey Hess hat hingeschmissen. Joey Hess war 18 Jahre lang Entwickler und hat gemeint, Die Entscheidungen im Projekt sind viel zu komplex, um sie durchsehen zu können. Und dieser ganze Streit, den wir jetzt über das Init-System machen, ist komplett sinnfrei, weil sich in 10 Jahren niemand mehr darum kümmern wird, was die Debian-Entwickler vor 10 Jahren gesagt haben, mit welchem scheiß Init-System sie booten werden. Gemeintes Debian-Projekt ist nicht mehr das, mit dem man mal angefangen hat. Und er fühlt sich nicht gut aufgehoben und deswegen lässt das jetzt einfach. Am interessantesten finde ich die Antwort von Tolle Fokken. Der hat nämlich eine Gegendarstellung zu Torvalds. Kurz, die Meinung, die ich von Torvalds habe, ist, Torvalds sagt, alles, was er hat, viel zu hart. Und er sagt, es ist wichtig, damit die Leute begreifen, worum es wirklich geht. Tolle Fokken war System D-Maintainer für Debian und er hat den Kram hingeschmissen, weil er den Shitstorm nicht mehr ausgehalten hat. Und zwar war seine Beschreibung in seinem Blog: Ein Debian ist eine Ansammlung von Stämmen. Stämme sind jetzt meine Übersetzung für Tribes. Du kannst Mitglied in mehreren sein und vielleicht ist Debian sogar der Superstamm. Er fühlt sich herausgedrängt, weil er dem konstanten Sturm von Beleidigungen nicht mehr standhält. In der Debian Constitution steht: Assume good faith. Also vertraue darauf, dass die Leute keine böse Absicht hegen. Aber nachdem auf den Mailinglisten ständig von Krieg und von Kämpfen reden, ist die Atmosphäre wirklich böse vergiftet. Das ist der interessante Punkt, den bisher alle außen vor gelassen haben. Er sagt, vertraut drauf, dass die Leute nichts Böses meinen und kommen einfach runter auf den Boden der Tatsachen. Damit wechseln wir zu Kapitel 7, den General Resolution Abstimmungsoptionen. Also, die Optionen, die zur Auswahl standen, waren Option 2. Pakete dürfen generell ein spezifisches Init-System voraussetzen. Ich glaube, an der Stelle bringe ich einfach mal ein praktisches Beispiel, warum wir diese ganze Diskussion eigentlich führen. Also, GNOME behauptet von sich, eine Sammlung von Software zu sein, die man auf einem Desktop-System einsetzen möchte, so einem System wie am Schreibtisch. GNOME bringt von sich aus mit einem Manager, der mehrfache gleichzeitige grafische Logins ermöglicht, den sogenannten Display Manager. Der heißt GDM, GNOME Display Manager. GNOME Display Manager wiederum setzt seit ein paar Monaten auf ein Stück Software auf namens Login-D, um seine Nutzerverwaltung zu bewerkstelligen. Login-D ist Teil von System-D. Das heißt, wenn man jetzt die gesamte Kette darstellt, würde man sagen, GNOME hat eine Dependency auf System-D. Man könnte das Paket so verpacken, dass es auf System-D dependet. Man könnte auch sagen, die ganze GNOME-Sammlung braucht einen Display Manager und das muss nicht der GNOME Display Manager sein, das kann auch der X Display Manager sein oder das kann der Foo oder der Bar sein. Und es geht darum, ob man den Maintainern vorschreiben kann, wie sie ihre Pakete verpacken müssen. Was man nämlich in Zukunft auch tun könnte, wäre, man bietet ein GNOME-Paket mit System-D und ein GNOME-Paket ohne System-D-Unterstützung an. Und diese General Solution sollte jetzt versuchen, eine Richtlinie festzulegen. Und diese Richtlinienoptionen sind Option 1: Packages may not in general require a specific init system. Pakete dürfen sich allgemein nicht auf ein init system festlegen. Option 2: Support for other init systems is recommended, but not mandatory. Wir empfehlen, andere init systeme zu unterstützen, aber wir erzwingen es nicht. Option Nummer 3: Packages may require a specific init system if maintainer decides. Das Paket darf ein spezielles init system voraussetzen, wenn der Maintainer des Pakets einfach diese Entscheidung fällt. Option 4: General Resolution is not required. Also diese ganze Abstimmung hier ist eigentlich bogus und wir brauchen sie nicht. Option Nummer 5, further discussion, weiter diskutieren. Und an dieser Stelle müssen wir jetzt mal auf das Verfahren kommen, wie Mehrheitsentscheidungen zustande kommen. Denn was ein Debian-Developer machen darf in dieser Abstimmung, ist zu sagen, ich bevorzuge Option 4 vor Option 3 vor Option 5. Die Idee ist jetzt, dass wir bei Mehrheitsentscheidungen aushebeln folgendes Problem. Drei Leute haben eine stark polarisierte Meinung, jeder tendiert zu etwas anderem und zwei sagen, ist mir doch scheißegal. Wenn wir jetzt eine reine Mehrheitsentscheidung machen, dann hätten zwei Stimmen für scheißegal und drei auf diverse Themen und dann würden die beiden, die keine Meinung haben, gewinnen. Deswegen kommen wir jetzt auf Kapitel 8, Präferenzwahlsysteme. Und das hat einmal ganz tief in der Wikipedia graben erfordert, bei der Schwarzmenge. Stichworte aus der Wikipedia, die Schwarzmenge und die minimale undominierte Menge. Und um das zu erklären, mag ich jetzt mit euch ein Beispiel durchgehen. Nehmen wir an, es geht darum, genau eine Zutat für eine Pizza zu entscheiden, wenn eine Gruppe gemeinsam eine Partypizza bestellt. Wir nehmen erstmal vereinfacht an, diese Pizza braucht nur eine Zutat und es geht darum, diese Zutat festzulegen und die Leute im Raum haben ganz exotischen Geschmack und ein paar sagen, das will ich nicht und ein paar sagen, boah, brauche ich unbedingt. Und so machen wir folgendes Beispiel. Als diese eine Zutat zur Auswahl steht, Ananas, Thunfisch und Kapern. Und es geht darum, dass jeder der Teilnehmer, in meinem Beispiel sind das vier, festlegt, in welcher Reihenfolge er die Zutaten bevorzugen würde. Ich sage Teilnehmer Nummer 1, er bevorzugt Ananas vor Thunfisch, vor Kapern. Und Teilnehmer Nummer 2 sagt, bevorzugt Ananas vor Kapern, vor Thunfisch. Und Teilnehmer Nummer 3 sagt, Thunfisch vor Kapern, vor Ananas. Und Teilnehmer Nummer 4 sagt, ich bevorzuge Kapern vor Ananas vor Thunfisch. Was jetzt passiert ist, dass es einen paarweisen Vergleich gibt. Und zwar wird aus jeder Angabe geschaut, machen wir es ein Beispiel. Das erste Beispiel war Ananas vor Thunfisch vor Kapern. Ananas gewinnt gegen Thunfisch 1:0 und Ananas gewinnt gegen Kapern 1:0. Das Ganze summieren wir jetzt für alle Leute auf, die etwas an Präferenzwahl angegeben haben. In dem Beispiel, wenn ihr mitgeschrieben habt, passiert Folgendes. Ananas gegen Thunfisch steht in Summenverhältnis 3:1. Ananas zu Kapern ist 2:2 unentschieden. Thunfisch zu Kapern ist 2:2 unentschieden. Es gibt jetzt einen Algorithmus, um die Gewinner festzulegen. Wir machen das durch Ausprobieren. Die Ananas gewinnt. Der Algorithmus von Floyd, es liegt einfach daran, Ananas kapern wir unentschieden, Thunfisch kapern wir unentschieden. Der einzige Gewinner war Ananas gegen Thunfisch 3:1. Der Algorithmus von Floyd Marshall ist der, den ich jetzt nicht erklären möchte. Aber wir können es durch Ausprobieren herausfinden. Und zwar, Zitat aus Wikipedia, jeder Bewerber innerhalb der Menge S ist paarweise ungeschlagen von jedem Bewerber außerhalb der Menge von S. Das heißt, eine undominierte Menge. Keine nicht leere echte Teilmenge von S erfüllt die Eigenschaft, minimal zu sein. Also, sagen wir, es gibt eine Menge Ananas und eine Menge Nicht-Ananas, also Thunfisch und Kapern. Dann kann man sagen, dass die Menge Ananas über jedes einzelne Element in der Menge Nicht-Ananas mindestens nicht verliert. Unentschieden ist okay, verlieren nicht. Es ist bei diesem Algorithmus möglich, dass eine Menge entsteht, die mehrere Wahlsieger hat. Es ist bei diesem Algorithmus nicht möglich, dass ich sagen kann, ich möchte Salami, aber nur wenn ich Salami mit Ei bekomme. Salami ohne Ei will ich gar nicht. Und es gibt auch keine Gewichtungen. Es ist möglich, dass es passiert. Es ist nicht möglich zu sagen, Ananas ist mir doppelt so lieb wie Kapern und Kapern sind mir dreimal so lieb wie Ei. Und in diesem Präferenzwahlsystem ist es möglich, dass ein Kandidat gewinnt, der von niemandem die erste Wahl gewesen ist, aber von vielen Leuten die zweite Wahl. Also Präferenzwahlsystem durch paarweisen Vergleich. Es gibt einen, der irgendwo der bei jedem nicht verloren hat. Und wir machen das mal durch Ausprobieren. Es ist auch möglich, dass der Algorithmus keinen Gewinner ausgibt. Nach dem Schere-Stein-Papier-Problem. Gehen wir mal zu Kapitel Nummer 9, die Abstimmung Nummer 2, Präferenzwahl. Es hat eine erneute Abstimmung gegeben, nachdem einige Leute der Meinung waren, hört auf zu diskutieren, jetzt stimmen wir nochmal ab und das wird jetzt final. Und diese Abstimmung hat es 483 Teilnehmer gegeben. Und um das jetzt mal runterzubrechen, die Option 1 war gewesen, Paket darf nicht auf ein Innensystem dependen, bis Option 3, Paket darf dependen, das wird immer stärker. 4, diese Diskussion ist vollkommen überflüssig, oder 5, wir müssen weiter diskutieren. Okay, mehr als die Hälfte der Stimmen fiel auf Option 1 bis 4. Das heißt, im ersten Auswahlverfahren ist die Option für die Discussion schon mal rausgefallen. Und dann ist als finales Ergebnis herausgefallen: General Resolution is not required. Also diese Abstimmung ist unnötig und wir vertrauen meine Interpretation davon, wir vertrauen darauf, dass die Debian-Maintainer wissen, was sie tun, und wir brauchen keine Richtlinie vorzuschreiben. Wenn man jetzt dieses General Resolution is not required aus der Abstimmung rausstreichen würde, dann wäre der nächste in der Kette gewesen Recommended but not mandatory. Aber es ist gemein, nachträglich Kandidaten rauszustreichen, um Wahlergebnisse zu interpretieren. Denn die Leute hätten ganz anders abgestimmt, wenn die Wahlvorschläge zu Anfang an anders ausgesehen hätten. Kommen wir zu meiner ganz persönlichen Einschätzung. Der Grund, warum ich die Sache aufgearbeitet habe, war, dass mir nicht klar war, ob das Debian-Komitee sich bewusst war, dass sie gerade das Debian-Projekt spalten und dass sie ganz viele Leute davon treiben und ob sie sich wirklich ihrer Auswirkungen bewusst sind. Und jetzt folgt wieder die Debian-Philosophie, Assume Good Faith. Nein, die wussten ernsthaft nicht, was sie taten. Das waren wahrscheinlich ein paar Nerds, die ihre Interessen durchsetzen wollten und sich dann gegenseitig angefangen haben zu beißen, bis sich irgendwo unten die Basis zerfleischt hat. Das andere ist, dass Software ziemlich schnelllebig ist. Man sagt zwar Debian nach, dass es unheimlich alt wäre, aber was ist schon alt? Nehmen wir mal als Beispiel so ein Wasserkraftwerk. Ein Wasserkraftwerk wird gebaut für mindestens 80 Jahre. Mit guter Pflege überlebt das 100. Wenn er jetzt Software schreibt, um dieses Wasserkraftwerk zu betreiben, werdet ihr in 10 Jahren dafür keine Updates mehr bekommen. Militärsachen machen spezielle Verträge mit viel Geld, die kriegen 20 Jahre lang Updates. Und das wird wirklich Ende. Und Debian ist eines der wenigen Systeme, von denen ich weiß, dass sie sinnvoll Langzeit-Support anbieten können. Deswegen erwarte ich einfach persönlich, dass sie Sys5-Support für mindestens mal die nächsten 10 Jahre irgendwie rudimentär auf die Beine stellen können. In dem Projekt sind wahnsinnig viele Rücktritte erfolgt, die jetzt vielleicht in der Nachbetrachtung komplett unnötig gewesen wären. Es ist viel böses Blut reingesuppt von den Unterhaltungen, wie man sie zwischen Linus Torvalds und Leonard Poettering sehen konnte. Und wir müssen einfach aufpassen, dass es uns nicht ansteckt und dass es die Leute nicht ansteckt. Es ist alles in allem nur ein Stück Software. Und wir wissen nicht mal, ob es die nächsten 10 Jahre da stehen bleibt. In diesem ganzen Prozess hat Tolles Forkane mit seiner Aussage, Leute, assume good faith und hört auf, euch gegenseitig zu zerfleischen. Aus meiner persönlichen Sicht hat dieser Mann den meisten Verstand gezeigt. Ich persönlich habe an diesem Gnome-Beispiel noch dass Gnome eine Dependency auf Systemd hat, noch eine Angst, dass es einen unerfahrenen Maintainer gibt, der Pakete paketiert und sinnfrei eine Dependency auf systemd setzt. Unstable wird noch mindestens ein Jahr lang mit Updates versorgt werden. Das heißt, selbst wenn das neue Debian 8 rauskommt, ist noch ein Jahr Zeit zum Prokrastinieren. Meine aktuelle Erfahrung mit Linux sind 4 Jahre Debian und 2 Jahre Red Hat. Und ich stehe schon lange dabei, dass ich mit einem Wissen vorangeschritten bin und ich eigentlich mal etwas Neues ausprobieren muss. Und für mich kam jetzt endlich der Startschuss, mein Po in Bewegung zu setzen, etwas zu tun. Ich persönlich werde mir anschauen Gentoo, einfach nur, weil ich schon lange mal auf Linux from Scratch geäugelt habe und bereits mit alternativen Paketmanagern unter Debian arbeite, für Software, die ich nicht selbst kompiliere. Und Gentoo ist in dem Sinne interessant, weil es nicht auf Systemd setzt und weil es vom Erfahrungslevel her Linux-Grad einfach mehr braucht, was es fordert. Ich werde im gleichen Zug auch anfangen mit SE Linux und das ganze Krypto-Zeug aufrollen, denn speziell brauche ich Krypto auf dem Handy und wenn ich schon dabei bin, muss ich mal verschiedene Softwareversionen ausprobieren. Zum Beispiel brauche ich einen Wayland, weil der auch auf dem Handy läuft. Und die Paketmanager, die ich reinkreuzen werde, ist nix. Oder ich fange vielleicht statt einen Gentoo an mit einem GNU Geeks. Oder ich kreuze Microkernel von GNU Hot rein oder irgendwelche Echtzeitspielereien mit Autotreibern. Das heißt, ich wollte schon lange mal etwas Neues ausprobieren und für mich ist jetzt der Startschuss gefallen, das einfach mal zu tun. Zu den weiterführenden Stichworten. Kapitel 11. Es gibt sehr viele Init-Systeme. Es gibt unheimlich viele System-5-Derivate. Es gibt sehr viele für Embedded Systems. Ich werfe jetzt nur ein Stichwort rein. OpenRC ist das System, das Gentoo einsetzt. Wenn man Software braucht, die Dienstleistungen, also Dienste auf dem System verwaltet, dann gibt es ganz viele. Zum Beispiel unter Solaris wäre das die Service Management Facility. Zitat von einem Arbeitskollegen, unheimlich schwer zu lernen, aber auch wahnsinnig leistungsstark in der Verwaltung der Dienste. Es gibt natürlich auch Programme für Linux und da nenne ich jetzt einfach nochmal Scarlet S6, weil der auch einen schönen Blogartikel verfasst hat, was er verlangt, dass eine Service Management Facility leisten kann. Kommen wir noch kurz zu einer Zusammenfassung. Wir sind bisher übergelaufen über die Punkte, was macht ein Init-System. Es ist mindestens mal dazu da, ein System zu starten. Einige Leute meinten, es müsste noch Dienstleistungsverwaltung machen. Wir haben das eben mal am Beispiel von Systemd verwiesen mit Björn und seinem Chaos-Seminar-Vortrag. Wir haben den generell rauen Umgangston in der Open-Source-Community besprochen, über den sich Lennart Pöttering mal sehr breit in den Google-Plus-Post beschwert hat, aber gemeint hat, es ist nicht der freundliche Ort, wo alle sich lieb knuddeln. Und wo man auch sagen kann, dass Lennart sich da auch nicht mit Ruhm bekleckert hat in der Geschichte. Wir haben kurz gesagt, was das Debian Technical Committee ist und wie deren Abstimmung das Problem verursacht hat. Sehr wahrscheinlich, dass es gar nicht so gewollt war. Über die Leute, die aus dem Projekt ausgestiegen sind und ihre Probleme mit der politisch geladenen Situation. Wir haben uns die einzelnen Abstimmungsoptionen angesehen, von Pakete dürfen nicht auf ein Init-System dependen bis doch kannst du. Wir haben kurz erklärt, wie das Präferenzwahlsystem funktioniert, an unserem Beispiel, einfachen Pizza-Beispiel Ananas, Thunfisch, Kapern. Wir haben uns angeschaut, was mit der General Resolution Nummer 2 rauskam, nämlich das Ergebnis General Resolution is not required. Es kam ein langer Teil meiner persönlichen Einschätzung und alles, was ihr jetzt noch haben könnt und wollt, ist euch die heiße Nachricht anzuschauen und euch sukzessive durch die Links durchzuhangeln in manuell rekursiver Manier oder ihr schaut euch die Links an auf devradio.de in den Shownotes zur Sendung. Ich bin Markus und sage an der Stelle Tschüss und bis bald.